Krisen, Stress im Job oder neue oder alte Konflikte, all das kann jedem von uns ganz schön zusetzen. Unser Körper und unsere Seele stecken oft viel mehr weg, als wir glauben, aber gerade eine Dauerbelastung, die hinterlässt Spuren und wer immer nur funktioniert, der riskiert auch ernsthaft krank zu werden.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Emotionaler Stress beschreibt psychische Belastungen, die Gefühle wie Angst, Wut oder Hilflosigkeit auslösen können. Auch ein permanenter Druck auf Brustkorb oder Magen können Zeichen sein von emotionaler Überforderung. Aber was passiert in uns, wenn wir das dauerhaft erleben? Und was können wir tun, wenn wir schon völlig ausgelaugt sind vom ständigen Stress im Job, von unschönen Erlebnissen in der Ehe oder bei Mobbing-Tendenzen? Über all das sprechen wir heute.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Host für diesen Podcast. Journalistisch unterstützt hat uns heute Jutta von Kampenhausen. Liebe Anne, vielleicht erstmal grundsätzlich, was passiert in unserem Körper, wenn wir im Stress sind, wir zu viel im Job zu tun haben oder wieder im Multitasking-Modus durchs Leben hetzen?
Also erstmal möchte ich sagen, Stress ist erstmal nichts Schlechtes. Wenn ich jetzt erzählen würde, was ich gestern für einen Tag gehabt habe, ich glaube, dann würden einige eine Vollbremsung im Auto machen oder wo man uns gerade hört oder vom Fahrrad stoßen. Also es war ziemlich, ziemlich wild oder weil ich dann auch noch für heute noch eine Podcast-Folge nach einem sehr langen Tag vorbereitet habe, parallel am Buch recherchiere und schreibe, was ich ja ganz alleine mache. Und ich liebe das aber auch, aber es ist halt wirklich wild. Und dann habe ich noch die Praxis, mein Team, meine Mitarbeiter, meine Patienten, die mich brauchen. Aber das ist schon wild. Also das habe ich jetzt heute früh auch mal gemerkt. Aber einfach möchte ich nochmal sagen, Stress an sich ist erstmal nichts Schlechtes, weil es gibt ja auch die Unterscheidung Eustress und Distress. Eu heißt ja aus dem Altgriechischen gut. Ich habe immer noch Altgriechisch in der Schule gelernt, hätte ich mal besser viel mehr Englisch gelernt. Aber Stress ist erstmal die natürliche Reaktion unseres Körpers auf eine besondere Herausforderung. Und das Energielevel wird umverteilt, die Hormone wie Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin steigen, Herzschlag und Blutdruck geht in die Höhe. Das heißt, unser Körper macht sich bereit für Action. Und dieser gute Stress, der wirkt auch aktivierend, der wirkt leistungssteigernd und motivierend, der kann Freude und Erfolgserlebnisse bringen. Das habe ich zum Beispiel gestern gemerkt. Bin heute echt auch ein bisschen müde, weil es so wild war, aber es ist erstmal auch was Positives. Also ich finde das schlimm, wenn wir immer nur, Stress, wir wollen ja auch was aus unserem Leben machen. Das Problem ist, wenn die Belastung nicht aufhört, weil wir uns selbst nicht auch mal eine Entspannungsphase gönnen, weil es einfach dauerhaft im Job oder privat zu viel ist, weil man sich vielleicht in der Beziehung nicht mehr wohlfühlt, weil einem der Nachbar den letzten Nerv raubt. Ich habe neulich gehört von einer Freundin, über ihr, neben ihr und unter ihr wohnen Musiker.
Oh.
Ja, ganz sympathische Menschen, aber sie hat sich jetzt doch mal getraut, da zu klingeln und zu sagen, könnt ihr es irgendwie anders machen? Und dann kamen auch schon mal so Angebote, klar, ich kann auch mit Kopfhörern üben und so. Dann schlägt unter Umständen doch das Ganze ins Negative um. Und woran merkt man das? Man schläft vielleicht schlechter, wacht vor dem Wecker auf, man ist innerlich unruhig, ständig on. Und wenn wir jetzt einfach mal auf Zahlen blicken, dann zeigt uns eine Analyse aus 113 Ländern mit über 1,5 Millionen Menschen, dass gerade zwischen 2009 und 2021 der Anteil emotional gestresster Menschen von 25% auf 31% gestiegen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir leben ja nicht mehr in der Zeit des Säbelzahntigers. Diese ganze Zunahme in der heutigen Zeit durch auch den Segen der Digitalisierung, aber auch durch die wahnsinnige Beschleunigung der Informationen, durch dieses riesige Thema Social Media, das macht Leute teilweise krank. Also was ich sehe, zum Beispiel früher habe ich nicht so viele, jetzt mal allein nur Frauen betrachtet, gesehen, ärztlich gesehen, die so viele Wechseljahre-Beschwerden hatten, auch jetzt junge Frauen hatten wir gerade in der letzten Wundertütenfolge mit ganz massiven Regelschmerzen, dann denke ich mir, was ist denn hier eigentlich los? Es sind ganz viele Faktoren. Ich bin ja auch ein Fan auch der umweltmedizinischen Faktoren, der Ernährungsfaktoren, aber ich denke zum Beispiel, dass Frauen oder auch Männer, die einen Job haben, die sich dann noch um die Familie kümmern, heutzutage müssen ja beide eigentlich berufstätig sein, damit man die Familie gut versorgt kriegt. Und wenn dann zum Beispiel auch noch Frauen nebenbei sagen, und jetzt mache ich noch hier mein Instagram und mein Social Media, das ist ein Wahnsinn. Das ist, glaube ich, ein Albtraum, den viele sich so ein bisschen selber ungewollt ans Bein binden. Und da habe ich neulich gerade eine spannende Diskussion gehabt, auch bei einer Fortbildung, auch mit Kollegen von der Charité. Und am Ende der Debatte kam mir auf einen sehr guten Nenner, dass wir wirklich diskutiert haben. Kann es nicht sein, dass gerade auch diese Komponente des Stresses, ne, wenn dann Frauen sagen, jetzt mache ich hier noch mein Social Media, meinen kleinen Kanal oder so, wirklich auch hormonell etwas ausbrennt? Weil wir sehen, ich sehe sehr, sehr viel früher bereits bei jungen Frauen hormonelle Verschiebungen. Also man kommt irgendwie früher gefühlt schon in Wechseljahrbeschwerden. Man wird ja dann auch seelisch noch anfälliger. Das ist interessant. Also man wird dünnhäutiger, gestresster und leicht gestresster, eben durch auch diese ganzen Faktoren. Das würde ich sehr, sehr, sehr hinterfragen. Also was ich für mich sehr, sehr positiv rausgefunden habe, dass ich mich nicht abhängig mache von äußeren Dingen, wie es mir innerlich so geht. Natürlich macht man sich immer viele, viele Gedanken, aber dass man sagt, ich könnte auch ohne dieses ganze Äußere, ich habe ja auch einen Instagram-Kanal, der mich sehr viel Arbeit kostet, ne? Aber dass man das nicht braucht, um ein gutes Leben zu haben. Also zum Beispiel für mich ist auch die Praxis ein ganz, ganz großes Herzstück meiner Arbeit und meiner inneren Befriedigung. Und das möchte ich heute Menschen mitgeben. Bleibt auf der Hut, was ihr alles so an diesem wilden draußen da auf euch einprasseln lasst. Das ist, glaube ich, ein Riesending. Müsste man auch dringend wissenschaftlich mehr untersuchen.
Studien zeigen ja, wer ständig unter Strom steht, riskiert Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ein geschwächtes Immunsystem, sogar chronische Schmerzen. In der Regel fängt das harmlos an, du hast das eben schon gesagt. Man schläft schlecht, die Gedanken kreisen, das Nervenkostüm wackelt, man regt sich schneller auf mit den Kindern, wie auch immer, man ist ständig gereizt. Es können auch Magen-Darm-Erkrankungen auftreten, Verspannungen, Herzrasen. Ab wann wird's denn so bedenklich, dass ich sofort die Bremse ziehen sollte?
Also ich würde wirklich nicht erst warten auf körperliche Anzeichen. Mhm. Ich denke, wenn man das körperlich merkt, durch was auch immer, Infektlabilität, jeder Infekt kommt auf einen zu. Das kleine Virus hat es leicht im Büroflur. Das ist schon eigentlich ein großes, großes Signal. Also wichtig ist, dass man es mal wirklich hinterfragt. Also früher, als wir noch keinen Internet hatten, ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich noch ein analoger Mensch bin, dass ich das alles in Kindheit und Jugend oder auch als junge Erwachsene noch erfahren durfte, wie die Welt analog funktioniert. Ich bin auch froh für die Segnung des Internets, was ich jetzt heute alles recherchieren kann in den Datenbanken dank Internet. Aber früher kam der Postbote einmal am Tag, gut, heute auch nicht mehr, aber es war anders. Also hier bitte kritisch selbst hinterfragen und nicht erst schauen, wenn die Migräne kommt oder sonst was anderes oder dann wirklich ein Burnout. Und eigentlich sollten wir aus dieser Folge hoffentlich alle mitnehmen, dass man für sich selbst oder mit dem Partner einfach mal loslegt, Atemübungen zu machen, Achtsamkeit einzubauen, sagen, Mensch, lass uns am Wochenende mal zusammen spazieren gehen, wenn man alleine geht. Macht man es alleine oder man lädt Freund, Freundin dazu ein. Und man kann und soll sich auch mal ablenken, aber nicht als Flucht. Es geht hier nicht ums Wegdrücken, sondern um ein Erkennen, was ist. Sagen, was ist, schauen, was ist. Und dann, finde ich, kann man auch viel mehr einschätzen. Habe ich jetzt eine kurzfristige Anspannung, die mich leistungsfähig macht? Zum Beispiel auch eine Prüfungssituation oder eine Buchabgabe oder eine Podcast-Recherche. Das kann ja Glücksgefühle auslösen. und wirklich sich eingestehen, bin ich auf dem Weg zur chronischen Erschöpfung, habe ich schon Schlafstörungen, bin ich schlecht in meiner Stimmung. Gefährlich wird es wirklich, wenn man wirklich merkt, ich komme körperlich nicht mehr runter. Also dieses Runterfahren ist ganz, ganz wichtig. Man muss auch, sage ich immer, das musste ich selber auch lernen, man muss auch mal komplett runterfahren, um wieder hochfahren zu können. Ich hätte das nie für möglich gehalten, aber ich habe das Experiment mal gemacht. Ich habe mal wirklich eine Woche gar nichts gemacht. Also weder das Telefon groß angefasst, noch E-Mails geschaut. Aber ich habe mich dann natürlich, das wussten dann alle in meinem Umfeld. Und ich habe dann, die Familie war ja da und informiert. Aber dass man das mal wirklich macht, komplett mal runterfahren. Also was ich noch nie gemacht hätte, aber was ich mir auch gut vorstellen könnte, dass man mal so eine Meditationswoche macht oder man fährt mal 2-3 Tage, auch ein Freund von mir war mal in einem Schweigekloster oder so. Dieses Runterfahren ist ganz, 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 ganz wichtig. Wie gesagt, gefährlich wird es, wenn Schlafstörungen da sind, Verdauungsprobleme, ein Infekt den nächsten jagt, Kopfschmerzen, Herzrasen, wenn dann aber schon die Panikattacke da ist, da sollte man wirklich die Notbremse ziehen. Und deswegen ist die Prävention eigentlich ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das nochmal konkret ein bisschen zuspitzen darf, was könnten wir jetzt alle ab heute, Tag 1, wir sind jetzt einfach positiv und gehen besser mit uns um. Wir machen die Atemübungen. Ein Finger ist eine Atemübung. 10 Finger haben unsere Hände, hoffentlich bei uns allen. Und machen das 2-mal am Tag. Morgens nach dem Aufwachen und abends vorm Einschlafen. Man guckt, dass man wirklich jeden Tag einen kurzen Spaziergang macht. Und auch Sinnesreize können Stress verändern. Also zum Beispiel riechen an Zitronen, entspannende Musik. Übrigens für die Musikfolge bekam ich heute früh auch ein zauberhaftes Feedback. Das hat mich sehr gefreut, weil es ja auch mutig war. Wir sind mal richtig ausgebrochen. Bin mal gespannt, was die anderen da draußen darüber denken. Und auch wieder Sebastian Kneipp, The Hero, der seinerzeit so voraus war, auch kalt duschen. Also kalt duschen, ich bin ja, das kostet mich Überwindung, aber man kann das auch ein bisschen üben und lernen. Ne? Einfach mal mit den Extremitäten anfangen und was ich auch zugegeben noch nicht so gut kann, wirklich delegieren, Prioritäten setzen oder dass man mal sagt, wenn man wirklich 5 Sachen gleichzeitig machen müsste oder machen muss, das erlebe ich ja auch, dass man sagt, jetzt geht's nicht, aber dann. Ne, dann hat man nicht das Gefühl, man sagt jemandem was ab oder dass man Prioritäten wirklich setzt. Und ganz wichtig, die Stressresilienz ist immer, immer besser, wenn wir biochemisch optimal mit den besten Nährstoffen versorgt sind, die unsere Seele stärken. Perfektes Omega-3-Fett, Vitamin D, Magnesium und Vitamin C. Übrigens, Vitamin C wirkt antidepressiv. Und die B-Vitamine gehören natürlich auch dazu. Und dann, hoffe ich, kommen wir jetzt viel mehr stressresistent durchs Leben watscheln. Ja.
Was ist denn genau medizinisch in unserem Körper los, wenn wir emotional gestresst sind?
Also man kann sich das so vorstellen, was ich eingangs schon sagte, ne, wir gehen auf Leistung oder der Säbelzahntiger klopft an. Das heißt, wir müssen flüchten. Kampf- oder Fluchtreaktion ist das Zauberwort. Das heißt, die Herzfrequenz steigt, der Blutdruck steigt, die Atemfrequenz steigt, die Muskeln spannen sich an und unsere Atmung wird gebremst. Aber auch das Immunsystem wird unterdrückt. Und das ist eben auch ein Thema, dass wenn man im Dauerstress ist oder auch noch zusätzlich Wechseljahre Thema werden, dann laufen viele Menschen, ohne dass sie es merken, in einen Prädiabetes. Und dann auch interessant ist, viele spüren das auch an chronischer Müdigkeit. Also man merkt, ich gehe ins Bett, ich schlafe meine 7 Stunden, aber irgendwie steht man wie gerädert aus. Und problematisch ist es auch, wenn dann schon psychische Probleme hinzukommen. Man weiß, dass diese ganzen Dinge natürlich verursacht werden durch die Stresshormone Adrenalin und Cortisol. Und was man auch wichtigerweise sagen muss, ist, ich finde die Wirkung von Stress auf das Immunsystem, die Psychoneuroimmunologie als Fach und als Konsequenz für das ärztliche Handeln, aber auch für das eigene Verständnis für Leben und Gesundheit, eines der wichtigsten Fächer, die es gibt. Das heißt, wir müssen uns immer vorstellen, das Immunsystem ist ja nicht nur dafür da, dass wir ein Schnupfen abwehren oder das Halskratzen. Das Immunsystem ist unser Reparatursystem. Das ist Heilung. Das heißt, wenn wir es ständig wütend machen oder es unterdrücken, haben wir irgendwann ein Problem. Wir wissen inzwischen ja auch zum Beispiel, dass Viren Krebs fördern können. Das ist belegt. Humanes Papillomavirus, Gebärmutterhalskrebs, nur eins von vielen Beispielen. Das heißt, das Immunsystem braucht Kraft und das Immunsystem sollten wir hätscheln und tätscheln. Und deswegen ist das für mich eigentlich der Hauptdiskussionspunkt, den wir oft unterschätzen, wie wichtig es ist, dass Stress unser Immunsystem komplett schwächt, aushebelt oder überreizt. Und deswegen ist mir das so, war mir die Folge auch sehr, sehr wichtig, dass man das Ganze auch nicht nur aus dem Blickwinkel betrachtet, ich gehe jetzt ins Burnout rein, sondern was hat denn das alles dann auch für körperliche Folgen und wie hängt das alles zusammen? Mhm. Liebe Freunde, bevor es jetzt mit der Folge weitergeht, habe ich noch eine Überraschung für euch. Wenn die Tage kürzer werden und die Natur in bunten Farben leuchtet, bringt der Herbst nicht nur Gemütlichkeit, sondern auch potenziell jede Menge Genuss auf den Teller. Mein kostenloses Herbstbooklet präsentiert gesunde, wohlschmeckende und vor allen Dingen abwechslungsreiche Rezepte von Frühstück bis Dessert, die sich auch, wenn man möchte, zum Abnehmen eignen. Alle Rezepte sind nach der Doc-Fleck-Methode entwickelt. Mit saisonalen Zutaten wie Kürbis, Äpfeln und Birnen sowie praktischen Tipps für individuelle Anpassung bietet dieses wunderschöne Booklet herbstliche Vielfalt für jeden Geschmack. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Macht was draus!
Und was hilft dann also, wenn wir jetzt nochmal auf die Ernährung gucken, die sehr sicher eine erste Stütze sein kann?
Richtig, die Ernährung ist da absolut auch die Basis. Das heißt, für gutes Nervenfutter sind zum Beispiel, um mal ganz konkrete Lebensmittel zu nennen, Haferflocken, Süßkartoffeln, Quinoa. Einfach, dass wir uns viel versorgen, auch mit guten B-Vitaminen, mit Magnesium. Also ich denke jetzt hier auch an Bananen, an Cashewkerne, Omega-3-Fettsäuren wie Chiasamen, Walnüsse. Ein frisch gepresstes Omega-Safe-patentiertes Algenöl, also zum Beispiel Leinöl mit Zusatz DHA, EPA, mit Weizenkeimölzusatz als Vitamin E-Lieferant. Auch Vitamin E ist wichtig, um stressresilient zu sein. Und optional auch Vitamin D-Zusatz, denn wir wissen, Vitamin D ist ganz, ganz wichtig für die Stressresilienz. Und magnesiumreiche Lebensmittel sind natürlich auch wichtig. Hier kommen natürlich auch Obst in Frage, aber auch Spinat, Mandeln, Avocados und auch Hülsenfrüchte liefern etwas Magnesium. Ich hatte eben schon genannt, Vitamin C ist ganz wichtig, um Depressionen vorzubeugen und um den Cortisolspiegel zu senken. Also Kiwis mag ich zum Beispiel sehr gerne, Brokkoli. Paprika hat viel Vitamin C, muss man aber auch sagen, ist eine Histaminbombe, vor allen Dingen auch die Paprikahaut. Wenn, würde ich Paprika grundsätzlich nur gekocht oder gegart empfehlen, weil es einfach unglaublich anstrengend ist für den Darm. Mhm. Ich weiß, der Deutsche knabbert die Dinger gerne so.
Ja,
ich habe in Italien studiert und habe mir da mal eine Paprika aufgeschnitten und die dann so gegessen. Da haben die mich alle angeguckt, als wäre ich der Affe im Zoo. Ich dachte, was habt ihr denn? Also ich war da in der WG und habe gesagt, ma, tu mangi crudo, no, veramente. Ich, ja, wieso denn nicht, ne? Heute würde ich es nicht mehr machen, aber ich will auch niemandem seine Freude an Paprika schnabulieren wegnehmen. Einfach nur als Anmerkung. Auch toll sind solche Sachen wie Ginseng als Tee oder Pulver. Panax Ginseng ist fantastisch. Und auch die Beruhigung über Kamillentee, Passionsblume, Lavendel. Das wirkt alles sehr, sehr beruhigend. Mhm. Auch Safran übrigens gibt es interessante Studienarbeiten, haben da inzwischen eine schöne Wirkung auf unsere Stressresilienz. Was man einfach aber auch sagen muss, die Ernährung ist das eine. Ich würde neben der Ernährung ganz klar die Achtsamkeit, Meditation, Muskelentspannung hochhalten, Atemtechnik wie genannt und im Zweifel auch Psychotherapie, Hypnotherapie, also Hypnose finde ich eine ganz fantastische Methode. Und übrigens, bevor die Patienten zu mir in der Praxis in die Sprechstunde kommen. Ich messe bei allen erstmal das Stresslevel. Mhm. Das habe ich früher nicht gemacht. Also ich gebe mir eine ganz klare Einschätzung, wie ist die Reaktion dieses Menschen auf Stress, also eine Vagusnervmessung, Herzfrequenzvariabilität. Und daran sehe ich nicht nur, wie ist das innere Stresslevel, sondern ich sehe auch, ob der Körper das regulieren kann über Atmung. Und wenn man merkt, dass Menschen über Atmung nicht mehr entsprechendes ausregulieren können, die Menschen sind also regulationsstarr, sind diese Menschen in großer Gefahr. Ich finde es so fantastisch, weil ich habe damit eine kostensparende Aussage binnen weniger Minuten, wie geht's dem Menschen und wie gut kann er sich selber zum Beispiel über Atem ausbalancieren. Und wenn das nicht der Fall ist, muss man diese Menschen auch mehr anschieben, zum Beispiel durch Akupunktur, durch Nahrungsergänzung oder auch Infusionstherapie. Das funktioniert dann auch sehr gut, aber die sind in Gefahr, weil der Körper nicht mehr richtig regulieren kann. Und deswegen ist eigentlich eine moderne Medizin auch immer eine Medizin, die nicht nur präventiv orientiert ist, sondern gleichzeitig regulierend und regenerierend arbeitet.
Ich sehe ja ein Problem darin, dass viele im Stressmodus viel zu erschöpft sind, um sich überhaupt um sich selbst zu kümmern, um das zu sehen und dann auch aktiv zu werden. Also wer zum Beispiel jahrelang in der falschen Partnerschaft steckt und da weder Wertschätzung noch Nähe erlebt, ist wahrscheinlich eher mit seinem niedrigen Selbstwert beschäftigt als mit dem Weg da raus. Auch sowas wie Mobbing ist schwer selbst zu ändern und es trifft eben ja oft Leute, die nicht stark auftreten, sondern eher hilflos wirken und die nicht so die Macher sind und das Ganze mal eben anpacken. Also liegt da nicht schon die größte Schwierigkeit, emotionalen Stress selbst zu reduzieren?
Also absolut. Ich finde, lieber einsam zu sein, als einsam zweisam. Also wenn dann Menschen sagen, ich will jetzt unbedingt eine Beziehung haben, aber die Beziehung macht einen kaputt. Und ich bin großer Fan von, dass man auch immer um eine Beziehung kämpft. Und ne, das ist alles immer auch Arbeit. Aber dass man da auch ehrlich zu sich selbst ist. Man kann auch falsch lieben. Ja? Also einfach den Menschen, der einen nicht gut tut. Und damit versagt man ja sich und dem anderen eigentlich die Chance, dann jemandem zu begegnen, wo man dann ins Schwarze trifft. Mhm. Oder sich eben über die Jahre weiterentwickelt. Und eine gute Beziehung ist auch immer so, dass man gerade aneinander wächst, miteinander wächst und auch gerade ja auch stressige Situationen meistern kann, weil man einfach den anderen so schätzt und liebt und wertschätzt und auch zulässt, dass diese Woge einen nicht kaputt macht, also voller Respekt getragen. Das heißt, hier sind wir wieder beim Punkt, sehen, was ist, sagen, was ist, ja, journalistische erste Regel, wahrnehmen, was belastet und es wirklich ernst nehmen. Und klar ist so ein Weg daraus nicht leicht. Und ich finde, sich professionelle Unterstützung da zu holen, ist wichtig und auch sehr befreiend. Und auch wenn man sagt, wir haben jetzt einen Konflikt zum Beispiel in einer Partnerschaft, dann finde ich immer empfehlenswert, auch eine Paartherapie anzustreben. Egal, ob es jetzt darum geht, die Partnerschaft zu retten oder ums Lösen und Loslassen. Und dass man dann aber auch, finde ich, was ich ganz schlimm finde, wenn Menschen nicht mehr miteinander reden. Also das finde ich unglaublich. Stell dir mal vor, du bist irgendwann nicht mehr da, verabschiedest dich ja aus dem Leben. Dann gibt es Menschen, ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, die dann nicht mehr miteinander reden. Also das hatte ich auch mal im Freundeskreis. Da hatte mir ein Freund erzählt, dass sein Vater und sein Bruder seit 40 Jahren nicht mehr miteinander geredet haben. Und das war für mich so belastend für mich, obwohl ich die gar nicht persönlich kannte, dass ich gesagt habe, du musst deinen Vater dazu bringen, dass er mit seinem Bruder spricht. Mhm. Und dann hat er das wirklich gemacht. Einen Tag bevor der Bruder gestorben war, ist der Vater von dem Freund von mir quasi zu seinem Bruder gefahren worden. Und die lagen sich in den Armen, haben geweint. Und es war völlig absurd. Also das finde ich ganz, ganz schlimm. Und immer verzeihen, ja, auch das Positive. Wir sind doch Menschen. Also das finde ich auch ganz wichtig. Es ist ein Mensch, der da sitzt. Ich bin ja auch so ein Menschenfan, ja. Mhm. Und im Job, finde ich, können Coachings helfen, neue Wege zu finden. Gespräche mit Kollegen, mit Vorgesetzten, Betriebsrat. Und dass man einfach schaut, ist jetzt hier ein Neustart erforderlich? Diese alte Wahrheit, love it, leave it or change it, ist einfach da schon auch sehr, sehr hilfreich. Also man sollte auch seine Energie dann für was Gutes nutzen und vielleicht im Zweifel auch mal eine Brücke sprengen. Also das kann ich auch sagen. Ich glaube, wenn man wirklich merkt, es geht nicht weiter, also bei mir war es zum Beispiel fachlich ein Punkt. Ich bin dann immer jemand, der sehr neugierig ist und schnell gern was entwickelt. Und deswegen bin ich dann auch in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich da die größte Freiheit hatte, neue Dinge zu entwickeln. Also wenn das dann so ewig dauert, ja, und dann, und wie, oder dich guckt dann jemand an aus einer Geschäftsführung, wieso sollen wir das denn machen? Läuft doch super. Und du merkst, du kriegst hier keine Innovation hin. Dann wird mich das auch auf Dauer unzufrieden oder Stress machen. Ja. Und das sind einfach Dinge wichtig. Das heißt, was mir auch noch am Herzen liegt, hier zu sagen, die Ursachen zu identifizieren, auch die, die einem am meisten zusetzen, sich professionelle Hilfe holen und auch sich soziale Hilfe holen. In der Familie, in der Partnerschaft, bei Freunden, also wirklich sich entlasten. Manche Menschen machen ganz, ganz viel mit sich aus, also gerade auch Männer, ne? Die denken, ach, jetzt kann ich das nicht so sagen. Und dass man auch lernt, seine eigenen Grenzen zu respektieren, nicht nur die der anderen, um Überlastungen zu vermeiden und sich auch üben im Planen und Organisieren. Hier bin ich wieder bei meinem Helden Sebastian Kneipp, der ja eigentlich eine visionäre Medizin, die zeitlos ist, uns an die Hand gegeben hat. Ordnungstherapie. Ich schaffe Ordnung für mich selbst, in mir selbst, für mein Leben. Und das machen wir zu selten.
Mhm. Laut einer internationalen Umfrage fühlen sich in Deutschland vor allem jüngere Menschen bis 50 Jahre emotional gestresst und auch vor allem Frauen. Das wundert mich jetzt gar nicht, denn einmal die Arbeitsintensität in sehr vielen Jobs nimmt laufend zu. Man hört von immer mehr Burnout-Fällen, weil die Menschen eben immer mehr erledigen sollen. Hinzu kommt, dass sich meist doch noch vor allem die Frauen um die Kinder kümmern, wenn sie klein sind und die Mütter eine permanente Dauerbelastung erleben. Daneben ist in unserer Gesellschaft das Bewusstsein für seelische Gesundheit hierzulande oft noch ausbaufähig, denn Therapieplätze sind knapp, Wartezeiten lang. Der große Einsatz der Frauen wird meist viel zu wenig wertgeschätzt. Ich frage mich da manchmal, müsste sich nicht eher die ganze Gesellschaft ändern, um emotionalen Stress wirklich breitflächig zu reduzieren?
Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, dass wir auf der einen Seite allein an den Statistiken der Krankenkassen sehen, wie seelische Gesundheitsprobleme explodieren und gleichzeitig der Trend aber in der Gesellschaft ist, so zu leben, dass das nur eine natürliche Folge ist. Also ja, ich denke einfach mal an meine Urgroßmutter Tilla. Wenn man deren Leben auf Netflix verfilmen würde, würde man denken, das gibt's gar nicht. Also ich denke ja immer, jedes Leben ab 40 ist ein Spielfilm wert. Aber bei meiner Urgroßmutter ist eine unglaubliche Resilienz zu verspüren gewesen. Das war eine einfache, bodenständige, auch bettelarme Frau, von der ich so viel lernen durfte, weil ich sie Gott sei Dank auch leben konnte. Nur mal ein Beispiel. Sie hat mit 2 Jahren ihre Mutter verloren und mit 12 oder 13 war sie waise. Und sie hat sich dann, also es gab noch eine Schwester und einen Bruder, als Köchin im Dorf durchgeschlagen. Also von ihr haben wir auch in der Familie dieses, ne? Die hat sich selbst versorgt, die hat schon immer gesagt, ehrliche Lebensmittel, du brauchst nicht viel. Und dann hat sie jung geheiratet, hat ihren Mann, einen Deutschen geheiratet, ihre Schwester, wir kommen ja aus dem Saarland, hat einen Franzosen geheiratet. Beide Frauen haben jedenfalls auf der anderen Seite der Grenze ihre Männer ganz jung im Ersten Weltkrieg verloren. Beide haben ihre Söhne, der eine auf der Franzosenseite, der andere auf der deutschen Seite, im Zweiten Weltkrieg verloren. Irre. Und meine Oma war immer am Arbeiten. Die war wie ein Wiesel. Die war Selbstversorgerin und die war immer, also die war immer präsent und auch immer positiv. Die hat mich auch so bestärkt. Das ist ja für Kinder auch wichtig. Das ist übrigens auch ein Appell. Kümmert euch um die Kinder, ja, dass sie schon früh lernen, selbstwirksam zu werden. Aber meine Oma, die saß auch manchmal mal wenige Minuten im Stuhl und dann habe ich wirklich gesehen, dass sie auch gebetet hat. Das war ihre Meditation, das war ihre Kraftstation. Also sie war auch eine sehr gläubige Frau und hatte damit das Vertrauen. Und das muss jeder auch so ein bisschen für sich entdecken. Ich finde, nichts ist auch spannender, wenn du mit Menschen, das hatte ich glaube ich schon mal hier erwähnt oder war es in der Praxis, Nahtoderfahrungen. Dieses ganze Thema kann man sich ja mal so ein bisschen sich mit beschäftigen. Ne? Das heißt, wir haben diese spirituelle Dimension. Und wenn wir uns nur noch in jetzt dies und das und stopp und verzetteln und wir verkommen in unserem eigentlich seelischen großen Wachstum und deswegen werden wir krank. Und meine Oma, das ist unglaublich, wie sie eigentlich bei diesem Leid, also du könntest ja sagen, der Mann weg, der Sohn weg, dann auch ne, alle vor ihr gestorben und so. Und trotzdem war die so stark und dankbar. Und das ist für mich ein ganz großes Vorbild. Vielleicht kann Tilla jetzt durch das Mikrofon ganz viele Menschen inspirieren, wie man das Leben betrachtet. Und sie hat es immer mit Dankbarkeit und positiv betrachtet. Und das ist eigentlich unglaublich. Ne? Also auch wenn man sieht, wie wenig sie dankbar und zufrieden war. Also ich kriege jetzt gerade Tränen in die Augen, wenn ich an sie denke. Ja, also danke, liebe Tilla. Und deswegen, das müssen wir. Wir müssen unsere Seele nähren. Und dann kommen wir auch besser mit Schicksalsschlägen, mit Problemen klar. Aber da muss jeder seinen Weg finden. Das war Tillas Weg. Und daran kranken wir. Wir verlieren diese spirituelle Dimension leider. Obwohl ich glaube, ich will mich gerade wieder direkt korrigieren, ich glaube, dass schon auch viel mehr Menschen da unterwegs sind. Man sieht schon, dass mehr Menschen meditieren oder sagen, ich brauche ein bisschen Seelenfutter. Und da muss man sagen, wir können nicht auf Politik oder sonst was warten, würde ich im Moment sagen, lohnt sich nicht wirklich. Wir müssen immer uns selber an die Nase fassen.
Wie kommt es denn eigentlich, dass manche Menschen mit Stress ganz gut jonglieren können und so eine hervorragende Resilienz haben, wie offenbar Tilla, während andere sehr schnell am Rand ihrer Kräfte sind? Was sind die Ursachen dafür?
Ich glaube, das ist ganz stark in der Kindheit geprägt. Also wer zum Beispiel als Kind mit viel emotionaler Sicherheit aufwachsen darf, der entwickelt ein stärkeres Stresssystem. Zum Beispiel, wenn wir uns die Menschen anschauen, unserer älteren Generation, die im Krieg groß geworden sind. Also das gibt ja richtig Studien dazu, dass gerade die Menschen, die jetzt zum Beispiel 1937 geboren sind, 40 geboren sind oder die den Krieg noch als Babys erlebt haben, dass die ganz andere Krankheiten entwickeln, auch viel mehr inneren Stress haben als andere, die nicht in einem Krieg groß geworden sind. Also da kann man nur hoffen, dass wir niemals, ich möchte niemals zu Lebzeiten persönlich da in so einer Situation stecken. Mhm. Meine Gedanken sind da immer auch bei allen, die jetzt verfolgt werden oder in Krisengebieten leben. Und das ist ein Riesenthema. Also zum Beispiel, was man komplett unterschätzt, ist, wie viel hat man als Kind gekuschelt? Also kuscheln ist zum Beispiel eine Frage, die ein ärztlicher Kollege von mir allen Patienten stellt, also ein Psychotherapeut, der sagt, wie lange haben Sie als Kind gekuschelt? Ne? Und weil das macht ganz, ganz viel aus. Dann natürlich auch Kinder mit Selbstwirksamkeit, in der Selbstwirksamkeit stärken. Und wie gesagt, bei den Kleinen geht es schon los. Erlebt der kleine Mensch Resonanz, Anerkennung? Kriegt er auch das Gefühl, dass er was gestalten kann? Erlebt er Unterstützung? Gibt es auch mal eine Umarmung? Wie redet man mit einem Menschen? Ich finde es ganz wichtig, dass man Kindern sagt, dass man sie lieb hat, egal was passiert. Also dass Kinder nicht denken, ja, wenn ich jetzt eine gute Schulnote bringe oder ne, immer, dann hat man mich lieb. Nein, ne? Immer auch Bedingungslosigkeit. Und der Mensch ist nämlich ein Sozialmensch, ein Zoonpolitikon, er ist auf soziale Regulation ausgelegt, er braucht den Menschen. Ich glaube auch bei allem Digitalen ist es nicht am allerschönsten, wenn man sich gegenüber sitzt. Also auch bei Meetings merke ich immer, ne, oder auch digitalen Patiententermin gibt es bei mir eher selten. Weil ich sage, am besten ist man sitzt sich gegenüber. Und wenn das Mensch fehlt, was wir leider auch sehen, Thema Einsamkeit oder bei alleinerziehenden Menschen oder Menschen, die jetzt in großen Stresssituationen sind, die andere pflegen oder selbst zum Pflegefall werden oder man sitzt nur noch allein im Homeoffice. Das sind Sachen, die Resilienz schwächen und umgekehrt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Erwachsener ist, der das nicht so erlebt hat, der nicht so in den Arm gekuschelt wurde oder dem man nur gesagt hat, du bringst ja sowieso nichts auf die Kette, dann sollte man sich aber mit seiner Vergangenheit versöhnen. Nichts ist, finde ich, schlimmer, wie wenn man sich immer hinter Dingen versteckt oder andere nur verantwortlich machen will. Man hat auch die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Will ich das jetzt hier weitermachen? Will ich jetzt das Opfer sein oder Selbstverantwortung nehmen? Und dann, richtig, ja. Ja, genau, und dann in die Hilfe gehen. Also das Bauchatmen, Wahrnehmung des Körpers, barfuß gehen, sich einfach mal zu Hause auf den Teppich legen oder ne, wenn man ein Stück Wiese hat, einfach da mal drauflegen. Achtsame Momente, einen schönen Tee machen, Musik, ein Buch lesen. Also Routinen geben uns ja Sicherheit. Ich liebe es zum Beispiel morgens wirklich meine großen Tassen anzufassen. Die habe ich noch aus meiner Studienzeit in Paris. Ist fantastisch. Die fallen auf den Boden, auf den Steinboden, die sind immer noch da. Eine hat dann wirklich mal so einen Knacks gehabt, dass sie entsorgt werden musste. Aber diese vier Tassen, und das ist noch was Schönes. Ich kann da so ein Kraftpotenzial draus ziehen, allein wenn meine kleinen Hände dann, obwohl, ne, die sind eigentlich relativ, ich habe ja Kontrabass gespielt, doch ein bisschen größer, dann diese Tasse umfassen, also Rituale. Und immer, immer Menschen, ihr lieben Menschen da draußen, sucht euch Menschen. Sie sind wie unser Beziehungsnetz, was uns immer auffangen kann. Und verwöhnt euch auch mal selbst. Nehmt euch wichtig, aber auch manchmal nicht zu wichtig. Also was ich damit sagen will, ich finde es sehr, sehr schön, dass es sowas, was ich bei mir persönlich mag. Man braucht ganz viel Humor, finde ich. Also mir hilft Humor total. Und auch ein bisschen Selbstironie. Also man soll sich auch nicht zu wichtig nehmen. Also so diese Balance, weil dann fällt einem manches auch leichter.
Mhm. Wir sind leider schon wieder am Ende unserer Folge heute. Nächste Woche packt Anne die Lupe aus und guckt besonders genau auf Antibiotika und die Gefahr, dass immer mehr Bakterien dagegen resistent sind. Also wie kommt das und was kann man denn in einem solchen Fall noch tun? Wenn ihr für die nächste Wundertüte noch Fragen an Doc Fleck habt, schreibt uns gern an podcast@docfleck.com. Nächste Woche Mittwoch erscheint unsere neue Folge wieder auf RTL Plus und den üblichen Podcast-Plattformen. Ihr würdet uns eine große Freude machen, wenn ihr uns jetzt gleich ein paar Sterne auf Spotify hinterlasst oder auch einen Kommentar. Das geht natürlich auch auf Apple Podcast. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche und macht was draus. Genießt das Leben und lasst euch nicht so leicht stressen.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.